Kapitel 9. Prophezeiungen sind meist überdramatisiert. Für einen winzigen Moment tat ihr der Priester tatsächlich leid. Allerdings nur für einen sehr kleinen Augenblick. Jeder halbwegs normale Mensch hätte längst eingesehen, dass er den Kampf gegen die Weide nicht gewinnen könnte, auch nicht als Hexer. Seine Macht mochte zwar stärker sein als ihre, aber im Gegensatz zu ihm wusste sie, wie sie ihre benutzte. Jedoch war Frederiks Dickköpfigkeit größer als die Vernunft. Er kämpfte mit den Ranken um jeden Zentimeter und stöhnte, wenn ihm der Baum noch mehr die Glieder auseinanderzerrte.
»Irgendwann wird er bestimmt müde werden«, kommentierte Jason.
Frederik versuchte mit einem Ruck seinen Arm an sich zu ziehen.
»Eines Tages verpasse ich Ihnen eine Taufe mit Weihwasser und Brennspiritus.«
Jason bückte sich, nahm eine Ranke, die sich neben Frederik kringelte, und stopfte sie ihm kurzerhand in den Mund. Ein ersticktes Gurgeln drang aus dessen Kehle. Also Cecile wusste wirklich nicht viel über Priester, aber die Mordlust in seinen Augen war für einen Mann der Kirche bestimmt nicht angemessen.
»Seit Jahrhunderten liegt dieser Typ eingemauert in Notre Dame. All die Jahrhunderte soll keinem aufgefallen sein, dass dort eine Inschrift ist? Bis versehentlich Sie des Weges kommen? Ein Pfarrer, der ausgerechnet am gleichen Tag die Kontrolle über seine Magie verliert? Das sind mir zu viele Zufälle«, erklärte Jason. »Und entweder Sie schalten jetzt Ihre letzten Gehirnzellen ein und kooperieren, oder Sie werden erleben, wie ich fehlendem Verstand wieder auf die Sprünge helfe.«
Jasons sonst so sanfter Bariton war verschwunden. Seine Stimme war hart und so kalt, dass es Cecile unweigerlich fröstelte. Jason kurierte mangelhaftes Denkvermögen mit dem Loslösen des Lebens vom zugehörigen Menschen. Wer nicht denken konnte, brauchte genauso wenig atmen. Und Jason kam gleichzeitig zu einem Frühstück. Frederiks gesamter Körper stand unter Anspannung. Und als er scheinbar die Zähne zusammenbiss, rächte sich die Ranke in seinem Mund, indem sie sich noch tiefer hineinschob. Erstickt stöhnend kniff er die Lider zusammen. Jason versetzte ihm einen Schlag auf die Wange, sodass er die Augen wieder aufschlug.
»Sind Sie jetzt vernünftig?«, fragte er.
Der Priester antwortete mit einem undeutlichen Röcheln.
»Sie können nicken oder blinzeln«, erklärte Jason ungerührt.
Für einen Moment blitzte das Weiße in Frederiks Augen auf, als er eben jene verdrehte. Aber am Ende nickte er doch.
»Schwören Sie es bei Gott«, forderte Jason.
Diesmal drang aus Frederiks Kehle eine Mischung aus Knurren und Ächzen.
»Ich kann Ihnen noch die Nase zuhalten, wenn das Ihrer Entschlusskraft einen Schubs gibt«, versetzte der Vampir ungerührt.
»Kann es sein, dass du gerade einen Konflikt mit ihm ausarbeitest?«, stichelte Cecile.
»Nein, ich bin einfach nur ein sadistisches Arschloch.«
Frederik nickte mehrfach überdeutlich und zur Strafe kniff ihm Jason wirklich die Nase zu. Der Priester bäumte sich auf, schnappte nach Luft und wand sich in sichtlicher Panik.
»Hör auf damit«, befahl Cecile, stieß den Vampir zur Seite und zog ihre Magie aus den Ranken.
Sofort erschlafften sie. Frederik krachte zu Boden und blieb einen Moment reglos liegen, bevor er die Zweige an seiner linken Hand abschüttelte und das Gestrüpp aus seinem Mund zog.
»Der Teufel soll sie holen«, fauchte der Priester und rappelte sich auf. »Sie haben da noch ein Blatt?«
Jason drehte ihm den Rücken zu und marschierte auf Cecils Hintertür zu. Frederik folgte ihm mit einem sehnsüchtigen Blick auf das Gartentor und linste misstrauisch zu Cecile. Er sollte sie nicht so ansehen. Sie war lediglich für die verrückten Pflanzen zuständig. Ernstzunehmende Morddrohungen gab nur Jason von sich. Der Priester schlurfte hinter Jason ins Wohnzimmer und ließ sich in einem Sessel nieder. Cecile lauschte einen Moment in ihr Haus hinein, aber Salvatore hatte von dem Tumult entweder nichts mitbekommen oder es interessierte ihn schlichtweg nicht. Jedenfalls kam er nicht die Treppe heruntergerannt, um voreilig Frederiks Scheiterhaufen aufzubauen. Jason plünderte derweil Cecils Bar und schenkte ihnen drei Gläser Scotch ein. Frederik kippte den Inhalt auf Ex und wartete gar nicht erst, dass ihm jemand nachschenkte. Er riss Jason die Flasche aus der Hand und behielt sie gleich. Es wunderte Cecile, dass er beim Trinken überhaupt den Umweg über das Glas nahm. Jason schnaubte amüsiert.
»Ich dachte immer, Priester dürften nicht saufen, wie Löcher.«
»Ich dachte auch immer, Vampire dürften nicht in Kirchen. Schließlich sind das ja Schutzorte vor dem Bösen«, murrte Frederik. Jason öffnete den Mund, doch der Priester wurde immer lauter.
»Aber nicht mal da habe ich vor euch Ruhe. Also kann ich auch trinken.«
Cecile sollte es recht sein. Wer betrunken war, kletterte nicht mehr aus dem Fenster. Sie hätte wirklich nichts dagegen, den Rest der Nacht schlafen zu können, statt Wache schieben zu müssen.
»Schön. Was stelle ich mit dem Glöckner von Notre Dame an?« fragte Frederik.
»Ihn mit Esmeralda verkuppeln?« »Wäre eine Idee«, schnaubte Cecile. »Kennen Sie eine?« Prompt starrte sie der Priester an, als wäre sie Esmeralda.
»Vergessen Sie das ganz schnell wieder.«
»Sie passen gut zusammen«, behauptete der verfluchte Kerl. »Wir finden bestimmt auch eine Kirche, die uns nicht über dem Kopf zusammenfällt. Ansonsten wird eben mit bunt bemalten Bauhelmen geheiratet. Sie mögen doch ungewöhnliches Zeug.«
»Langsam mag ich Sie aber nicht mehr«, blaffte Cecile.
»Heiraten Sie ihn!« »Das wäre gleich in mehrfacher Hinsicht nicht im Sinne der Kirche.«
»Faule Ausreden liegen Ihnen wirklich.«
Frederik knurrte etwas in sein Glas, das keine Sekunde später schon wieder leer war.
»Haben Sie eine Idee, was es mit diesem Mann auf sich haben könnte?« fragte Jason.
Nachdenklich drehte Frederik das Scotchglas in den Händen.
»Die Legende vom Glöckner von Notre Dame ist eine Erfindung des Schriftstellers Victor Hugo. Dort ist der Glöckner nur eine Figur von vielen. Ich bezweifle, dass jene ausgerechnet auf einen Vampir zutreffen soll.«
»Was ist mit den Freimaurern?« bohrte Cecile. »Die haben tatsächlich eine Menge Geheimnisse.«
»Unter anderem Schriftrollen«, mischte sich Jason ein. »Während ihr euch so reizend die Zeit vertrieben habt, war ich noch mal in Notre Dame und habe mir das Loch angesehen, aus dem ihr unseren altertümlichen Freund geholt habt. Dort lag das hier.«
Er warf Frederik eine Schriftrolle in den Schoß. Sie war so verwittert, dass sie prompt auf dessen schwarze Hose krümelte, und als der Priester sie vorsichtig aufrollte, brach sie in drei Teile.
»Grundgütiger«, murmelte Frederik. »Das sind die Prophezeiungen Marias.«
Er strich über die Schrift und sah auf. Wahrscheinlich sah Cecile nicht intelligenter aus als Jason, der Frederik stoisch anstarrte und offenbar auf mehr wartete. Sekundenlang erwiderte Frederik dessen Blick, bevor ihm endlich die zündende Eingebung zu kommen schien.
»Im Jahr 1917 soll in Portugal drei Hirtenkindern in der Krone einer Steineiche eine weiße Frau erschienen sein.« »Ich hasse Geister«, murmelte Jason. »Es war kein Geist, sondern Maria. Sie soll versichert haben, die nächsten Monate jeweils am 13. Tag immer um die Mittagsstunde zurückzukehren. Der Ort Fatima wurde danach zu einem populären Wallfahrtsort. Aber abgesehen davon verriet Maria drei Geheimnisse. Drei Prophezeiungen. Jedenfalls sind drei bekannt. Eines der Kinder schrieb die Geheimnisse auf und sie landeten im Vatikan unter Verschluss. Die ersten beiden Prophezeiungen drangen schnell an die Öffentlichkeit. Die dritte jedoch wurde von verschiedenen Päpsten immer weiter zurückgehalten, bis Johannes Paul dem Zweiten klar wurde, dass sich die Prophezeiung auf ihn bezog, genau genommen auf das Attentat auf ihn. Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, das Gott ist, etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen, einen in Weiß gekleideten Bischof. Wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war, heißt es in dem Text. Der Bischof in Weiß sei halb zitternd und mit wankendem Schritt durch eine halb zerstörte Stadt gegangen. Als er vor einem großen Kreuz niedergekniet sei, habe ihn eine Gruppe von Soldaten mit Feuerwaffen und Pfeilen getötet. Am Ende hat er jedoch überlebt. Überdramatisierungen gehören nun mal zu Prophezeiungen dazu, erwiderte Frederik.
Und warum legt dann jemand die Prophezeiungen in Salvatores Grab und verwahrt sie nicht im Vatikan? Fragte Cecile verwirrt.
Wenn wir das wüssten, wäre der Fall vermutlich geklärt, steuerte Jason bei.
Es könnte eine Abschrift der Prophezeiungen sein. 1917 dienten Schriftrollen im Vatikan nur noch dem Ausdruck der Wichtigkeit, meinte Frederik.
Sie haben nicht zufällig eine Lupe?
Als Cecile ihm eine reichte, untersuchte er die drei Schriftrollenstücke, bis seine Nase beinahe die Lupe oder auch das Papier berührte.
Das Papier ist alt, stellte er fest. Es könnte tatsächlich um die 100 Jahre sein.
Was soll Salvatore damit zu tun haben? Bohrte Cecile.
Vielleicht soll er ja die letzte Prophezeiung wahr werden lassen, vermutete Jason. Oder sie verhindern, je nachdem, ob man an das Gute oder das Schlechte in ihm glauben möchte.
Das ist Unsinn, widersprach Cecile. Frederik hat gerade gesagt, die dritte Prophezeiung trat schon ein.
Das war zumindest die Meinung Johannes Pauls II., steuerte Frederik sinnierend bei.
Was, wenn das Attentat auf Johannes Paul II. Nicht der gemeinte Vorfall war? Fragte Jason.
Bei einem einzelnen Attentäter kann man kaum von einer Gruppe Soldaten mit Feuerwaffen und Pfeilen reden.
Portugal liegt nicht um die Ecke, gab Cecile zu bedenken. Wie kommt eine Leiche in Notre Dame damit in Verbindung?
Seit Jahrhunderten beschäftigen sich Prophezeiungen zu gerne damit, die Nachfolger Petri zu stürzen und womöglich mit ihnen die gesamte Kirche, erwiderte Frederik. Oder sie gar zu übernehmen. Wie Jason schon sagte, Salvatore könnte derjenige sein, der die Prophezeiung wahr werden lassen oder verhindern soll.
Die Datierung von der Inschrift auf der Mauer passt nicht ins Jahr 1917, beharrte Cecile. Altfranzösisch wurde im 16. Jahrhundert gesprochen.
Latein war auch mit dabei und beide Sprachen sind nicht sonderlich geschickt benutzt worden, erwiderte Frederik. Jemand, der heute den Google-Übersetzer benutzen würde, hätte vermutlich eine bessere Grammatik als diejenigen, die die Inschrift hinterließen.
Wer mauert allerdings für einen dummen Scherz einen Vampir samt einer womöglich nicht erfüllten Prophezeiung ein?
Das ist zu viel, stöhnte Cecile. Wenn die uns verwirren wollen, es ist ihnen eindeutig gelungen. Und was machen wir jetzt mit dem Kerl? Er kann ja kaum die nächsten Monate in meinem Gästezimmer pennen.
Herausfinden, was sein Auftrag ist und ihn entweder unterstützen oder vereiteln, gab Jason zurück. Er scheint ja selbst nicht recht zu wissen, was er tun soll.
Ach ja? Fragte Frederik neugierig.
Ich sagte doch, er kann sich an nichts erinnern, erwiderte Cecile.
Was angesichts der Tatsache, dass er überhaupt nicht mehr leben dürfte, nicht sonderlich überraschend ist. Aber was für ein Glück, dass wir eine hellsichtige Hexe haben, sinnierte Jason. Was siehst du eigentlich in der Sache?
Cecile verzog widerwillig das Gesicht. Jason verdrehte die Augen.
Jetzt sag bloß, du darfst nichts sagen, damit du nicht in die Geschichte und das Schicksal von irgendwem eingreifst.
Nein, das Problem ist, dass ich nicht viel sehe, gab Cecile zurück und streckte die Hand in Frederiks Richtung aus. Bitte geben Sie mir die Schriftrolle, vielleicht habe ich dann eine Eingebung.
Mit spitzen Fingern sammelte Frederik die drei Teile von seiner Hose und legte ihr diese vorsichtig in die Hände. Cecile wartete auf einen Geistesblitz, buchstäblich. Wenn sie etwas sah, kam es meist unvermittelt und als Bruchstück fernab der normalen Realität.
»Ich sehe nichts«, seufzte Cecile und hielt Jason ihr Glas hin. »Vielleicht hilft ja der Alkohol.«
Sie wusste jedenfalls, was nicht half. Frederiks durchdringender Blick, der ihr Herz Extrahüpfer einlegen ließ, sodass es nur noch ein Seil zum Springen brauchte. So konnte sie sich nicht konzentrieren. Leider passierte nach dem dritten Glas Scotch ebenso wenig, außer einem Bäuerchen. Frederik hatte zwar mittlerweile den Blick auf das Fenster gerichtet, dafür wuchs mit jedem Promille ihr Verlangen, sich auf seinen Schoß zu setzen und herauszufinden,
ob seine filigranen Finger so sanft sein konnten, wie sie es versprachen. Was half gegen solche Gedanken? Mehr Alkohol. Mit jedem Glas packte sich ihre Welt mehr in flauschige Watte. Ihre Sicht verschwamm und irgendwann drückte die gesamte Flüssigkeit in ihrer Blase. Sie wollte aufstehen, auf Toilette gehen. Doch mit dem ersten Schritt stolperte sie gegen Jason und rutschte beinahe an ihm hinab.
»Du hast auch schon mal besser im Training gestanden«, spottete Jason.
Er packte erst sie unter dem Arm und zerrte schließlich Frederik vom Sessel. Also entweder schwankte Cecils gesamte Welt oder der Hexer war genauso unsicher auf den Füßen wie sie. Jason schnaubte.
»Keiner von euch wird es mit der Ladung schaffen, aus einem Fenster zu klettern.«
»Taxi«, brummelte Frederik.
»Ja, das Taxi fährt sie jetzt ins Bett«, behauptete Jason.
»Hervorragend«, nuschelte Frederik. »Endlich weg von diesen Irren.«
»Hey, das wollte sie doch wohl überhört haben.« Jason zerrte sie in den Flur und stützte Cecile, als sie gegen das Geländer der Treppe taumelte und daran entlang schleifte. Frederik hickste auf seiner anderen Seite.
»Er hat bestimmt nie Training«, nuschelte Cecile.
»Trotzdem trifft er noch die Stufen, im Gegensatz zu dir.«
»Es ist kein Wunder, dass er dich nicht mag«, murmelte Cecile. »Du bist unausstehlich.«
»Dann macht es mich kaum unbeliebter, wenn ich dir sage, dass er genauso inbrünstig behauptet, dich zu hassen.«
»Hassen? Wer hasst sie? Dieser Mistkerl?« rief Frederik aus. »Sie ist renitent, das stimmt. Und aufdringlich. Sonst ist sie ganz hübsch.«
Irgendwo in ihrem vernebelten Gehirn machte sich der Gedanke breit, dass sie darüber beleidigt sein sollte. Aber so kam nur eines an. Er fand sie hübsch. Ein Priester, der sie hübsch fand. Das machte sie ja geradezu zur Göttin der Schönheit. Der Flur wankte vor ihr. Die Tür zu ihrem Schlafzimmer schaukelte gleichermaßen mehr als üblich. Wellenbewegungen, die auch nicht aufhörten, als Jason sie in das Zimmer buxierte, losließ und Cecile mit dem Gesicht voran auf ihr Bett fiel. Gott, war das herrlich! Wenn sie die Augen schloss, schwankte die Welt nicht mehr so furchtbar. Sie krallte sich ihr Kissen, vergrub die Nase darin und schnaufte zufrieden. So war das Leben verdammt schön. Solange man ausblendete, dass es in der Früh bestimmt ganz und gar nicht schön war. Ach, wen interessierte das Morgen? Cecile wälzte sich herum und ihre Hand stieß gegen ein Hindernis. Nanu? Hatte sie irgendwas in ihrem Bett liegen lassen? Den Wäschekorb? Aber nein. Als sie tastete, spürte sie eine Schulter. Cecile rutschte näher heran, schmiegte sich an den männlichen Körper und bevor sie sich überhaupt wundern konnte, wo der plötzlich herkam, war sie eingeschlafen.